NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Tod Amerika, Tod Israel. Diese Parolen gehören zum Standardrepertoire des Regimes im Iran. Dass der jüdische Staat ausgelöscht werden müsse, haben Ayatollahs und regierende Politiker immer wieder deutlich betont. Was heißt das für Juden im Iran? 1948, als Israel gegründet wurde, lebten ca. 100.000 Juden unter der Herrschaft des westlich orientierten Schah Reza Pahlavi. Zur Zeit der Islamischen Revolution 1979 waren es noch 80.000. Viele von ihnen, vor allem wohlhabende weltliche Juden, emigrierten in die USA, die frommen und ärmeren Juden gingen nach Israel. Heute leben nur noch etwa 10.000 Juden vornehmlich in den großen Städten Teheran, Isfahan und Shiraz. Charlotte Wiedemann hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel »Der neue Iran, eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten«. Darin finden sich auch zwei aufschlussreiche Kapitel über das Leben der Juden, deren Geschichte im Land ja schon mehr als 2500 Jahre zurückreicht. Charlotte Wiedemann, wie frei können Juden im Iran ihren Glauben leben?
Ich denke, sie können ihren Glauben frei leben. Sie werden dabei auch staatlich unterstützt. Das gilt für den Unterhalt der Synagogen. Von denen gibt es 13 in Teheran. Die jüdische Gemeinde kann weiterhin Schulen unterhalten, Kindertagesstätten in Teheran, wo die meisten Juden leben, auch ein Altenheim und ein Krankenhaus. Und was mich eigentlich persönlich am meisten beeindruckt, wenn man das mit Europa vergleicht, die Synagogen müssen nicht bewacht werden. Es hat seit sehr langer Zeit irgendwie keinen Anschlag oder Anschlagsversuch auf eine iranische Synagoge gegeben. Es sind auch oft ganz stattliche Bauten, zumal in Teheran, die noch daran erinnern, dass es natürlich einmal eine viel größere Gemeinde gab.
Und das heißt eigentlich der gesellschaftliche Antisemitismus, also so die normale Einstellung des normalen Bürgers gegen Juden, ist eigentlich, die Einstellung ist gut.
Ich meine, wir wissen, dass es Antisemitismus überall gibt, aber nach meinen Erfahrungen wird in Iran doch viel mehr unterschieden zwischen Juden, die als Mitbürger, als Iraner betrachtet werden, und Israel. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Juden sich, also iranische Juden, sich auch tatsächlich zuerst als Iraner betrachten.
Frau Wiedemann, was wird von den Juden erwartet?
Juden sind zunächst wie andere religiöse Minderheiten, also zumal wie die Christen, als Bürger nicht gleichberechtigt. Sie können keine führenden Posten im Staatsdienst haben, auch nicht im Militär, in der Verwaltung. Und sie halten sich auch eigentlich politisch abstinent. Das heißt erstmal für die Basis der Juden, dass sie sich nicht in irgendeiner Weise exponieren. Zum Beispiel wäre es für Juden, wie aber auch für Christen, undenkbar gewesen, sich an den Demonstrationen der sogenannten Grünen Bewegung 2009 gegen Ahmadinejad zu beteiligen. Also sehr oft stimmen dann die Vertreter der jüdischen Gemeinde auch ein in bestimmte Anti-Israel-Parolen der Regierung und versuchen sich ja so in einer Art staatsfreundlicher Neutralität zu halten.
Jetzt gibt es ja durchaus kontroverse Auffassungen zu der Frage, wie sich der Iran entwickelt hat unter Präsident Rouhani. Ob er ein liberales Aushängeschild ist für dieselbe Diktatur, die Zahl der Hinrichtungen, liest man, hat zugenommen, oder ob er doch irgendwas verbessert hat. Wie ist Rouhani für die Juden? Wie wird er erlebt?
Also ich habe eigentlich nur positive Äußerungen gehört. Ich denke insbesondere, dass Rouhani den jüdischen Schülern den Sabbatmorgen schulfrei gibt, was heißt, dass das der Samstag ist, der in Iran ein Wochenbeginn ist. Also ein wichtiger Tag an der Schule, ein wichtiger Arbeitstag schlechthin. Diese Forderung hatten die jüdischen Gemeinden auch an Rouhanis Vorgänger gerichtet, aber sie waren damit nie erfolgreich. Und es gab auch eine gewisse Anzahl von Juden, die genau aus diesem Grund Iran verlassen haben. So gesehen ist das eigentlich schon eine wichtige Verbesserung für iranische Juden auf praktischer wie auf symbolischer Ebene.
Ein iranischer Jude sagte kürzlich einer Korrespondentin der Zeitung Die Welt, er habe heimlich seine Tanten in Israel besucht. Er sei über die Türkei geflogen, sodass man das eben nicht sofort merkt, wohin er wollte. Und wenn das der Geheimdienst mitbekommen hätte, dann hätten sie ihn verschleppt oder sie hätten ihn gleich getötet. Was haben Sie zu dem Thema gehört? Wie gefährlich ist das? Kontakt mit Israel, Reisen nach Israel?
Ja, wie zu vielen anderen Fragen ist es schwierig, in Iran dazu eine Antwort zu geben, die sozusagen für alle und für alle Zeiten gilt. Ich habe dazu zwei Dinge gehört. Einmal, dass mir gesagt wurde, es ist schon möglich, zu Verwandten in Israel die Kontakte aufrechtzuerhalten. Es ist auch möglich, nach Israel zu reisen, wenn man das denn diskret genug macht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gehört, dass noch vor einigen Jahren, vor der Regierungszeit von Rouhani, einem Juden der Pass für längere Zeit entzogen wurde, nur weil er im Verdacht stand, nach Israel gereist zu sein.
Israel ist ja sehr besorgt, dass der Iran seine militärische Präsenz in Syrien ausbaut und damit gefährlicher wird. Wie ernst wird eigentlich die Kriegsrhetorik gegen den jüdischen Staat und die Solidarität mit den Palästinensern? Wie ernst wird die in der iranischen Gesellschaft genommen? Spielt das für die Leute eine große Rolle?
Keine sehr große. Insgesamt ist es so, dass von der Islamischen Republik seit ihrem Beginn 1979 eine Solidarität, eine ganz besondere Solidarität mit den Palästinensern immer herausgestellt worden ist, um sich selber eben als Stimme aller Muslime zu gerieren und nicht als ein schiitisches Regime. Das ist im Großen und Ganzen nicht gelungen. Heutzutage wird ja die Islamische Republik als ganz besonders schiitisch angesehen. Trotzdem ist diese Rhetorik kontra Israel und pro Palästinenser immer ein wesentlicher Bestandteil der Propaganda gewesen. Nach meinen Erfahrungen ist es so, dass sich eigentlich die Iraner um das Schicksal der Palästinenser nicht so furchtbar viel kümmern. Sie kümmern sich eigentlich vor allen Dingen um ihre eigenen Sorgen und nicht so sehr um Solidarität mit Palästina.
Das war Charlotte Wiedemann. Ihr Buch »Der neue Iran – Eine Gesellschaft tritt aus dem Schatten« ist bei DTV erschienen und kostet 22 Euro. Bei uns geht es gleich um Ernst Moritz Arndt als Namenspatron. Der Freiheitskämpfer und Schriftsteller war auch Antisemit. In Osnabrück gibt es ein Gymnasium, das nach ihm benannt ist. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Mehr als 50 Jahre nach ihrer Veröffentlichung sind zentrale Texte des Verhältnisses der katholischen Kirche zu den Juden erstmals auf Hebräisch erschienen. Kernstück des von einer israelischen Historikerin herausgegebenen Buches mit dem Titel »In unserer Zeit – Dokumente und Artikel zu katholischer Kirche und jüdischem Volk infolge des Holocaust« ist die Erklärung Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1965. In diesem Dokument betont die Kirche das gemeinsame geistliche Erbe mit den Juden und die bleibende göttliche Erwählung des Judentums. Bei der Buchpräsentation in Jerusalem sagte Staatspräsident Reuven Rivlin, aus Widersachern seien inzwischen Partner geworden. In der Hamburger Hafen City erinnert ein neues Denkmal an die Deportation von mehr als 8000 Juden, Sinti und Roma aus der Hansestadt in osteuropäische Konzentrationslager. Der Denkmalort Hannoverscher Bahnhof im Losepark wird am 10. Mai von Bürgermeister Olaf Scholz offiziell eröffnet. Eine 40 Meter lange Fuge aus Beton, die vom einstigen Bahnsteig in den Park hineinragt, soll die Erinnerung an den ehemaligen Bahnhof wachhalten. In etwa 2 Jahren soll mit dem Bau eines Dokumentationszentrums am Losepark begonnen werden. Die iranische Präsidentschaftskandidatin Azam Taleghani hat die antisemitische Rhetorik einiger Politiker im Iran kritisiert. Man solle unterscheiden zwischen Kritik an der zionistischen Regierung und Beleidigung der Juden, sagte die Politikerin in Teheran. Einige Äußerungen im Land könnten einen antisemitischen Eindruck erwecken. Auch die Leugnung des Holocaust erfolgt ihrer Meinung nach aufgrund historischer Unkenntnis. Sie habe selbst das Konzentrationslager Auschwitz besucht und dort begriffen, was für ein Verbrechen damals passiert sei, sagte die 72-Jährige. Die Reformerin Taleghani ist die politisch bedeutendste der 137 Frauen, die sich für die Präsidentenwahl am 19. Mai registriert haben. Sie hatte sich schon 2-mal vorher beworben und war in beiden Fällen vom zuständigen Gremium ohne Grund abgelehnt worden. Ihr und anderen Frauen droht laut Beobachtern auch in diesem Jahr das gleiche Schicksal. Soweit die Meldungen.
Was tun, wenn eine Straße oder ein öffentliches Gebäude nach einer inzwischen umstrittenen Persönlichkeit benannt ist? Ein Beispiel von vielen: Ernst Moritz Arndt. Der berühmte Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts war nicht nur bürgerlicher Freiheitskämpfer, sondern auch Antisemit. Der Senat der Universität Greifswald hat beschlossen, den Namen abzulegen, den ihr Hermann Göring 1933 in seiner Funktion als preußischer Ministerpräsident verlieh. Ob der Senatsbeschluss vom Januar 2017 allerdings gültig ist, wird nach Intervention des Bildungsministeriums derzeit geprüft. Die Kontroverse darum schlug hohe Wellen. Sogar die Bundeskanzlerin äußerte sich. Es geht immerhin um ihren Bundestagswahlkreis. Merkel hätte es besser gefunden, den Namen Ernst-Moritz-Arndt-Universität zu behalten. In Greifswalds Partnerstadt Osnabrück werden viele das gern vernommen haben, denn dort gibt es dieselbe Debatte. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium jedoch will sich nicht von seinem Namen trennen. Ita Niehaus hat die Schule besucht.
Etwas außerhalb der Innenstadt liegt das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. Schulleiter Hartmut Bruns sitzt in seinem Büro und denkt über den Namensgeber nach.
Ernst-Moritz-Arndt ist ein schwieriger Namenspatron. Viele seiner Aussagen sind für uns heute nicht mehr akzeptabel. Das wird hier einfach auf zwei Seiten erstmal dargestellt.
Arndt, geboren 1769 auf Rügen, war eben nicht nur ein anerkannter Gelehrter und Schriftsteller, Freiheitskämpfer und Abgeordneter der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Er war auch ein strammer Nationalist, rief dazu auf, die Franzosen, Zitat, zu hassen und fiel schon seinen Zeitgenossen durch antisemitische Äußerungen wie der folgenden auf.
Die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und in diese Staaten hinein. Und darum will ich nicht, dass sie auf eine ungebührliche Weise in Deutschland vermehrt werden.
Die Diskussion um Ernst Moritz Arndt ist auch in Osnabrück nicht neu. Im vergangenen Jahr entschied sich der Schulvorstand noch einmal dagegen, den Namen zu ändern und distanzierte sich gleichzeitig von allen antisemitischen, nationalistischen und antifranzösischen Äußerungen Arndts. Vor einigen Wochen wurde dann durch Vertreter von SPD und Grünen erneut die Debatte angestoßen. Für Schulleiter Hartmut Bruns kein Grund, seine Position in Frage zu stellen.
Er hat sich antisemitisch geäußert, hat sich Franzosen gegenüber negativ geäußert, was man ja aus der Zeit der Befreiungskriege sehen muss. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann findet man keinen Namen, der nur ganz weiß ist. Dann setzen wir uns lieber kritisch mit dem Namen auseinander, aber bleiben in der Identifikation Emma.
Bruns zeigt auf das Motto der Schule, das an der Wand in seinem Büro hängt. Emma, gesprochen mit doppelten M, heißt hier nichts anderes als erfolgreich miteinander arbeiten. Rund 800 Schülerinnen und Schüler aus 54 Ländern besuchen das Gymnasium. Niemand identifiziert sich mit Ernst Moritz Arndt, sagen auch Eike Freise und Pauline Kröger von der Schülerverwaltung.
Alle unsere Freunde sagen auch, ihr geht doch aufs Emma. Es gibt jetzt wenige, die immer sagen, ihr seid auf dem Ernst Moritz Arndt Gymnasium.
Dann denkt man schon als erstes an seine antisemitischen Aussagen, aber auch an diesen Freiheitsgedanken, den er hat und den Gedanken, Deutschland zu ein. Für uns ist Arndt kein Vorbild, sondern wir lernen halt wirklich daraus, aus diesem Namen.
In diesem Jahr wird das Gymnasium 150 Jahre alt. Zum zweiten Mal wurde es vor kurzem für den Deutschen Schulpreis nominiert. Das heißt, das Emma gehört auch dieses Jahr wieder mit zu den besten Schulen in Deutschland.
Dieses Toleranzleben, Respektleben, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Wir sind eine Schule ohne Rassismus. Das heißt, das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt.
Bereits in der 5. Klasse ist Arndt Thema im Unterricht. Doch reicht das tatsächlich aus, um für alle sichtbar Distanz zum umstrittenen Namensgeber zu halten? Auch Michael Grünberg, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Osnabrück, bezweifelt das.
Ich bin davon überzeugt, dass die Schulleitung, Lehrer, der Direktor mit den Schülern sehr aufgeschlossen damit umgehen und den Herrn Ernst Moritz Arndt sehr genau untersucht haben und auch über ihn sprechen. Aber trotzdem ist es eine grundsätzliche Sache und wenn man sich entscheidet, kann man auch keine Ausnahmen machen.
Eike Freisel und Pauline Kröger können die Bedenken verstehen. Trotzdem möchten sie an dem Schulnamen festhalten. Emma, im Sinne des Schulmottos, erfolgreich miteinander arbeiten. Und sie möchten sich künftig im Unterricht noch intensiver mit ihrem Namenspatron auseinandersetzen.
Wer war Ernst Moritz Arndt? Was hat der gemacht? Warum ist der Name so umstritten? Das heißt, dass man auch mal in den Verfügungsstunden wirklich eine Diskussion startet. Sollte man eine Schule danach benennen? Das heißt, was spricht dafür, was spricht dagegen, damit sich jeder Schüler eine Meinung bilden kann?
Das Ernst Moritz Arndt Gymnasium in Osnabrück will seinen Namen behalten. Ita Niehaus über eine Debatte, die immer wieder aufflammt. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranvernikowski aus Mainz.
Unser Wochenabschnitt namens Shmini spielt sich an dem Tag ab, an dem der Mishkan, der erste in der Wüste errichtete Tempel, eingeweiht werden soll. Am 8. Tag, nachdem 7 Tage lang die Priester eigene Opfer dargebracht haben, soll nun das Gotteszelt in Betrieb genommen und die täglichen Opfer für das Volk Israel dargebracht werden. An diesem 8. Tag, hebräisch Shmini, geschieht eine Tragödie. Zwei von Aarons Söhnen missachten die Vorschriften und bringen die Opfer auf eine andere Weise dar. Sie werden vom Feuer verzehrt und sterben. Aaron, so erzählt die Tora, schweigt zu diesem tragischen Vorfall. Dann plötzlich vollzieht sich ein Themenwechsel. Im weiteren Verlauf des Wochenabschnittes werden dem jüdischen Volk die Tiere aufgelistet, die sie essen dürfen. Die Tora thematisiert also die sogenannten Koscher-Vorschriften. Alle Tiere mit gespaltenen Klauen, wenn sie aber auch Wiederkäuer sind, sind zum Verzehr erlaubt. Tiere aus dem Wasser sind nur erlaubt, wenn sie Flossen und Schuppen haben. Viele Fragen stellen sich hier. Erstens, warum dieses tragische Schicksal der beiden Söhne Aarons? Was haben die beiden verbrochen, dass sie am Tage der Einweihung des Wüstentempels und noch im Akte des Opferdienstes sterben mussten? Und was ist der Zusammenhang zwischen diesem tragischen Tod und den Koscher-Vorschriften, die gleich danach erzählt werden? Nadav und Avihu, die Söhne Aarons, brachten eigene Opfer dar, obwohl sie diese an jenem Tag nicht darbringen sollten. Sie verstanden ihre Opfer als einen gut gemeinten und spontanen Ritus der Dankbarkeit, aber ihre Opfer standen nicht auf dem Plan. Damit wurden diese Opfer zu etwas Profanem. Nadav und Avihu vermischten Heiliges mit Nichtheiligem, da wo sie es nicht durften. Und für einen Moment brachten sie damit das Grundkonzept der Heiligkeit als solches durcheinander. Denn Heiligkeit ist ja gerade eine Kraft, die dadurch entsteht, dass sie vom Profanen unterscheidbar ist. Dies begriffen die beiden Söhne Aarons nicht. Ihr Wille war gut, aber ihre Tat war vernichtend, denn sie hatten eine neue Definition von Heiligkeit geschaffen, die nicht akzeptabel gewesen wäre. Sie hätte Heiligkeit als Beliebigkeit definiert, also als genau das, was sie nicht sein soll. Und hier entsteht ein Zusammenhang. Die Fähigkeit, zwischen heilig und profan unterscheiden zu können, ist identisch mit der Fähigkeit, zwischen Erlaubtem und Verbotenem zu unterscheiden. Daher verknüpft die Tora die Koscher-Vorschriften mit der Tragödie von Aarons Söhnen. Denn Koscher funktioniert ebenso und vor allem durch Unterscheidung. Das Unterscheiden können zwischen erlaubten und verbotenen Tieren. Der Abschluss des Abschnittes mit folgendem Appell beendet dieses zentrale Thema. Ein ewiges Gesetz sei es euch in allen Geschlechtern, damit ihr unterscheidet zwischen dem, was heilig und nicht heilig ist.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Aharon Ranvernikowski aus Mainz.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.